Liebe Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber, herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcast-Studio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. In dieser Folge begegne ich der Bestseller-Autorin Petra Hülsmann, um mit ihr über ihre erfolgreichen Bücher der Hamburg-Reihe zu sprechen. Warum bist du Schriftstellerin geworden? Darf ich dich das einfach mal so fragen?
Ja, aber die Antwort ist gar nicht so einfach, das Warum. Ich glaube, ich hatte gar keine Wahl. Ich musste Schriftstellerin werden. Also ich habe schon als Kind immer Geschichten im Kopf gehabt und rumgesponnen und rumfantasiert. Und das hat sich so durch mein Leben irgendwie durchgezogen. Ich hatte immer Geschichten, Szenen, Figuren im Kopf und habe auch viel Kurzgeschichten geschrieben und Tagebuch. Und Romane habe ich immer mehr so im Kopf geschrieben und angefangen, aber nie zu Ende geführt. Und dann hatte ich irgendwann die Idee zu Hummeln im Herzen. Das war ja mein Debütroman. Und da wusste ich irgendwie von Anfang an, das ist irgendwie die Geschichte, die muss ich erzählen und die muss ich zu Ende schreiben. Und dann habe ich das auch gemacht, zusätzlich zu meinem Vollzeitjob, also in meiner Freizeit. Und dann war das Buch irgendwann fertig. Und dann will man auch irgendwie wissen, ist das jetzt, würde das ein Verlag nehmen oder so? Und dann habe ich mich schlau gemacht und wusste dann, dass heutzutage man eben eine Agentur braucht, um an die großen Verlage ranzukommen. Und habe mich dann bei Agenturen beworben und habe dann auch gleich eine Agentur gefunden. Und dann ging das auch mit dem Verlag alles super schnell. Da hatte ich total viel Glück. Und der Verlag wollte dann auch gleich Nachschub und mehrere Bücher von mir haben. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und so bin ich also Autorin geworden. Obwohl ich glaube, ich immer schon Autorin war irgendwie.
Hummeln im Herzen. Da ist mir heute auch nochmal bewusst geworden, dass wir also Zehnjähriges haben.
Ja, stimmt. Und das ist auch übrigens ganz merkwürdig oder ganz, ganz spannend, jetzt hier zu sitzen und dich zu sehen und diese Stimme, die mir so bekannt ist, jetzt auch mal die Person dazu zu sehen. Das ist total, total cool.
Ja, also super spannend. Ich bin sehr dankbar. Ich darf ja deine, nur um das richtig zu stellen, die ungekürzten Hörbücher einsprechen und die gekürzten, die spricht immer Nana Spier ein.
Ja.
Die kennt man vielleicht, was so phänomenal ist, Alles steht Kopf, da ist sie die Joy.
Genau.
Ja, fantastisch.
Ja, finde ich auch.
Ja. Trotzdem darf ich eben dann die ungekürzten lesen und darf in den Genuss kommen, eben zwischen 11 Stunden, 12 Stunden, 13, 14. Ich habe jetzt heute gerade nochmal nachgeguckt, 15 Stunden ist dein längstes Buch.
Das ist bestimmt, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen.
Ja. Da will ich gleich sagen, das ist ja auch eins meiner Lieblingsbücher. Das ist so phänomenal toll, wie du da eben diese Protagonistin Annika, die Lehrerin ist, in dieser einen Schule. Sie ist an dem Gymnasium und dann wechselt sie zu dieser IGS, also zu einer Sekundarstufe, so nennt sich das hier in Berlin.
Ach so.
Wie nennt sich das in Hamburg?
Stadtteilschule ist das.
Stadtteilschule, genau. Und also wie einfühlsam und wie komplex und wie du ja auch da Theater einfängst.
Ja, genau.
Und wie hast du das dir in diesen Roman geholt? Hast du selber auch so Theatererfahrung oder dieser Tristan ist ja eine total spannende Figur?
Ja, das kam einfach, weil ich da Bock drauf hatte. Also ich mag halt Musicals gerne und Theater gerne und ich fand einfach, ich wollte eben, dass diese Lehrerin zusammen mit ihren Schülern was macht, ein Projekt. Und dann habe ich überlegt, was das sein könnte und ich hatte mehrere Optionen. Ich habe erst überlegt, so eine Art Schulgarten machen die oder eben so eine Autowerkstatt, dass die Autos reparieren oder Fahrräder oder Mopeds oder sowas. Mhm. Oder eben Theater. Und für mich habe dann geguckt in meinem Kopf, wo passiert am meisten, was kann ich mir am besten vorstellen. Und dadurch ist es dann eben, dass dieses Musical, erst war es ein Theater, nachher wurde es dann eben ein Musical. Da kam dann gleich auch die Idee, was für ein Musical das ist und die sollten das dann noch selber schreiben. Und ich habe dann natürlich dieses Musical quasi, die Story mir dazu noch ausgedacht und so. Und da wusste ich gleich, okay, das gibt am meisten her einfach. Das stelle ich mir am interessantesten auch vor. Und dadurch ist das eben das geworden. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, natürlich, also was heißt ein bisschen? Ich habe dann recherchiert, wie so eine Musical-Produktion in Schulen abläuft. Also ich habe mit vielen Lehrerinnen auch gesprochen. Nicht nur zum Thema Theater und Musical, sondern eben auch allgemein zu deren Alltag in der Schule. Und ja, aber ich habe selber keine Theatererfahrung oder so.
Nochmal zurück zu unserem 10-jährigen Jubiläum.
Ja.
Da hatte ich dann auch eine Frage dazu, weil ich dich jetzt so lange schon begleiten darf. Durftest du dann auch immer mehr schreiben oder hat sich das einfach so entwickelt? Weil die Romane wurden auch immer eben länger und länger und länger.
Das hat sich so entwickelt. Also am Anfang, Hummeln im Herzen war, glaube ich, ungefähr 400 Seiten. Und da wurde schon gesagt, so ja, das ist dann auch gut, ne, so für das Genre, so Rom-Com, 400 Seiten, das reicht dann auch. Und irgendwie kam dann aber immer mehr dazu beim Schreiben. Und die Geschichten wurden ja auch immer umfangreicher. Also es gab immer mehr Nebenplots und mehr Figuren, die auch wichtig waren für die Geschichten. Wie jetzt zum Beispiel beim, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, gibt es ja noch die ganzen Schüler, die auch alle ihre einzelnen kleinen Backstories haben. Und es gibt eben mehrere Hauptfiguren mit Tristan, Sebastian und Annika und dann noch die Mitbewohner. Es wurde alles immer umfangreicher und mehrere Subplots mit dem Mobbing und so weiter und so fort und dem Jungen, der dann auch familiäre Probleme hat. Und das wurde alles umfangreicher. Und ich habe in der Originalversion auch immer noch deutlich mehr geschrieben und muss dann noch ganz viel kürzen, weil ich weiß noch, wenn es einfach wäre, wird's jeder machen, hatte in der Originalversion, als ich den Punkt gemacht habe, weit über 1000 Seiten, ich glaube 1100 Seiten oder so. Und da war dann schon klar, okay, das kann ich so nicht abgeben. Das kann wahrscheinlich nicht mal Ken Follett 1100 Seiten, obwohl doch im historischen Bereich vielleicht schon. Aber ich wusste halt, das ist einfach auch viel zu viel. Und dann musste ich das noch weit kürzen. Und der Verlag fand das auch, nachher haben sie dann auch gesagt, okay, wir verstehen das, wir wüssten jetzt auch nicht mehr, wo du noch was kürzen könntest. Und das war aber schon mit so ein bisschen, es ist schon ein dickes Buch geworden, aber auch, ich glaube, das ist es auch wert. Und es fällt ja auch nicht, ich finde nicht, dass es langatmig ist oder so, sondern es liest sich ja trotzdem schnell. Und ich glaube, der Verlag weiß das auch. Und
ja, es ist wunderbar. Ja, also diese Länge im Hörbuchbereich hat sich ja sogar bestätigt, dass das Hörer und Hörerinnen lieben. Mhm. Also wenn es diese Länge hat, wenn man sehr lange in einer Geschichte verweilen kann, über Tage, über Wochen.
Ja.
Also schreib bitte weiterhin so fulminant und lang und vielschichtig.
Das
ist großartig.
Das mache ich auch. Und wie gesagt, der Verlag findet das auch gut. Also mir wird jetzt auch nicht gesagt, du darfst jetzt aber nur maximal so und so.
Ah, okay.
Da kriege ich keine Vorgaben
Okay, also nochmal kurz auch, um das dein Oeuvre zu benennen, also und den Hut zu ziehen. Du hast 2014 Hummeln im Herzen geschrieben.
Ja.
Wenn Schmetterlinge Loopings fliegen, 2015, 2016 Glück ist, wenn man trotzdem liebt. Das Leben fällt, wohin es will, 2017. Wenn es einfach wäre, wird es jeder machen, 2018. Meistens kommt es anders, wenn man denkt, 2019. Und dann jetzt, im letzten Jahr, morgen mache ich bessere Fehler, 2023.
Ja, das war schon ein strammes Programm, muss ich sagen. Es war halt vor allem auch, weil eben nach der Veröffentlichung dann ja auch immer noch eine relativ lange Phase kommt, in der ich auf Lesungen bin und so. Und das war am Anfang nicht so viel, aber es wurde dann von Buch zu Buch immer mehr. Und das war schon teilweise dann schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Die Lesereisen oder auch einzelne Lesungstermine und das Schreiben und dann noch Social Media und Interviewanfragen und Messen und sowieso. Das war dann schon anstrengend. Aber ich glaube auch, dass ich noch mit einem Buch im Jahr ganz komfortabel bin. Ich glaube, es gibt Autorinnen, die wesentlich mehr schreiben.
Also ich war jetzt kurz bei Das Leben fällt, wohin es will. Sehr berührende Geschichte von der Marie. Die Geschichte, wie ist die zu dir gekommen?
Also die Ursprungsidee hatte ich, weil also dieses ganze maritime Thema war eh schon immer da. Ich wusste, dass ich irgendwann mal über eine Werft schreiben will zum Beispiel. Und diese Idee, dass die Christine, also die Schwester von Marie, eben Brustkrebs hat, hatte ich, als ich selber mal einen Knoten in der Brust ertastet habe und dann diese Phase hatte, die von dem Moment, wo ich das gemerkt habe, bis dann eben klar war, dass zum Glück ist das harmlos, ist aber so eindrücklich für mich gewesen und hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dass irgendwann ich das Bedürfnis hatte, das darüber zu schreiben. Weil ich halt diese Angst, die man dann hat, und das werde ich nie vergessen. Und das wollte ich halt dann eben in diesem Buch verarbeiten und konnte mir das dann eben auch gut vorstellen. Ich wollte nicht so dicht dran sein, dass das der Protagonistin passiert, aber ich konnte mir eben gut vorstellen, dass eine der Protagonistin, also eine Figur, die der Erkrankten sehr nahe steht, die Protagonistin sein sollte. Und was das mit ihr macht und mit der Beziehung zwischen den beiden, das hat mich total fasziniert. Und dann wurde es eben die Schwester, weil ich selbst eben auch ältere Schwestern habe und diese Schwesterndynamik auch unterbringen wollte. So kam das dann. Und so kam eben eins zum anderen.
Ja,
ja, und das war auch das Buch, bei dem ich selbst am emotionalsten war beim Schreiben. Also das hat mich mega mitgenommen. Also in beide Richtungen. Also zum einen war ich ich habe geweint und ich habe aber auch gelacht und ich habe mich voll mit Marie zusammen in Daniel Benecke verknallt und alles. Also da so emotional war ich bei keinem anderen Buch. Und deswegen ist das, glaube ich, auch, also man wird ja oft gefragt, was das Lieblingsbuch ist. Und eigentlich ist das eine gemeine Frage, weil das ist so als was ist dein Lieblingskind oder so.
Ja, geht nicht,
ja.
Stimmt. Ja.
Und aber das wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, das Buch. Einfach, weil mich das so mitgenommen hat beim Schreiben. Ich war danach fertig, als wirklich komplett fertig. Das hat echt ein paar Wochen gedauert, bis ich mich davon erholt habe.
Also Hummeln im Herzen, Forced Proximity. Was heißt das denn?
Also das sind die sogenannten Tropes. Und das heißt, das ist ein bestimmtes, wie soll man sagen, Motiv, das sich in erster Linie Liebesromanen, aber das gibt es auch für Krimis und so weiter, immer wieder wiederholt.
Mhm.
Also ein bestimmtes Handlungselement oder so. Also jetzt zum Beispiel Forced Proximity ist eben die erzwungene Nähe. Also dass eben die beiden Protagonisten durch äußere Umstände dazu gezwungen werden, zusammen zu wohnen zum Beispiel. Oder für den Fall, morgen mache ich bessere Fehler, werden sie durch äußere Umstände dazu gezwungen, auf diesen Roadtrip zusammenzugehen. Das ist Forced Proximity.
Aber da habe ich mir notiert, Enemies to Lovers, morgen mache ich bessere Fehler.
Das wird natürlich, das ist auch, also es gibt immer mehrere Tropes, die für ein Buch. Und Enemies to Lovers ist natürlich, wenn aus Feinden Liebende werden.
Mhm.
Mein Lieblingstrope ist, kommt ja auch fast in allen meiner Bücher vor.
Mhm.
Dann gibt es, du wolltest
dann,
das weiter.
Dann, wenn Schmetterlinge Loopings fliegen, Sports Romance.
Klar. Spielt ja in dem Fußballverein.
Ja, aber das war auch total entzückend.
Mhm.
Also diese Liebesgeschichte zwischen diesem Fußballstar und ihr. Also das ist die Caro, genau.
Ja, genau. Ja.
Dann das Leben fällt, wohin es will, Slow Burn.
Ja, das heißt, Slow Burn sind eigentlich auch alle Romane von mir. Das heißt, dass es lange dauert, bis die beiden zusammenkommen und dass es viel Kribbeln gibt und so Spannung zwischen den beiden, also Sexual Tension und so Berührungen. Aber jetzt das dauert ewig, bis die sich das erste Mal küssen zum Beispiel. Und meistens kommen sie erst ganz zum Schluss zusammen.
Bei Wenn's einfach wäre, wird's jeder machen, Love Triangle.
Ja, das Liebesdreieck, weil ja Annika eben zwischen Sebastian und Tristan gibt eben zwei Männer in dieser Geschichte, die für sie in Frage kommen könnten. Obwohl bei mir ist das immer sehr durchsichtig, weil man, weil ich selber, wenn ich als Leserin, hasse ich das. Ich mag das gar nicht. Das stresst mich total, wenn die Hauptfigur sich nicht entscheiden kann.
Mhm.
Und deswegen schreibe ich es, wenn das vorkommt, eben dann so, dass eigentlich gleich allen von Anfang an klar ist, wer der Richtige ist. Und eigentlich weiß die Hauptfigur das auch. Ja. Eigentlich weiß die Hauptfigur es auch, aber sie ist halt in dem Moment noch zu vernagelt. Und aber man weiß schon, ja, ja, der wird's. Und man muss sich dann auch keine Sorgen machen, dass der es nicht wird. Deswegen habe ich eine sehr abgemilderte Version von diesem Love Triangle.
Okay, okay. Und meistens kommt es anders, wenn man denkt, Office Romance.
Ja.
Klar. Und morgen mache ich bessere Fehler, hatten wir gerade gesagt. Enemies to Lovers. Mhm. Aber was liebst du ganz besonders an deinem Beruf?
Also ich liebe es, einfach Geschichten zu erzählen und mir was auszudenken und dieses Privileg überhaupt, dass ich diese Fähigkeit habe und die Fantasie habe. Ich habe jetzt neulich gelernt, dass es Menschen gibt, das fand ich total irre, die gar keine Bilder im Kopf sehen, wenn sie lesen. Und der Gedanke war für mich so erschreckend, weil ich dachte, oh Gott, dieses ganze Kopfkino hat man dann ja gar nicht. Und ich habe das eben in dem Moment besonders gemerkt, als es bei mir nicht ging. Ich hatte ja eine ganz lange Phase, in der ich eben nicht schreiben konnte und in der eben ich auch gar keine Ideen hatte. Und das hat mir wirklich richtig, richtig doll gefehlt. Also es war, als wäre ein Teil von mir weg. Ja. Und dadurch wurde mir bewusst, dass das eben für mich ja was ist, was ich machen muss. Und, und dass ich das brauche auch irgendwie. Und das ist, glaube ich, das größte Privileg. Und was mich auch immer mega freut, ist, wenn ich eben das Feedback bekomme von Leserinnen, die dann schreiben, oh, ich hatte einen super Scheißtag und alles ist gerade richtig blöd. Und dann habe ich aber in der Badewanne dein Buch gelesen und dann konnte ich wieder lachen und jetzt geht's mir besser. Irgendwie, das sind für mich auch immer so Momente, wenn ich sage, ja, dafür mache ich das und dafür lohnt sich das.
Ja, das ist dieser sehr warmherzige Blick, den du hast auf deine Figuren, auf die Geschichten. Also diese weibliche Perspektive, die ja herzerwärmend ist, das liebe ich auch.
Aber das wollte ich dich noch fragen. Als Hörbuchsprecherin, was ist denn was liebst du besonders an deinem Beruf?
Dass ich in diese Geschichten eintauchen darf. Also beschenkt zu werden mit diesen Reisen, so viel zu lernen. Also jede Reise ist ja, jedes Buch ist eine neue Abenteuerreise. Ich liebe auch diese Recherchearbeit vorweg, also auch die Arbeit, bevor ich in das Studio gehe und wirklich ins Vorlesen komme. Weil dann ich auch über mehrere Tage, Wochen in dieser Geschichte lebe. Also diese ganzen Figuren werden lebendig für mich. Jetzt auch in der Vorbereitung zum Beispiel jetzt zu diesem Podcast-Tag mit dir. Ich habe dann wirklich Segmente deiner Geschichte, die verschmelzen fast wie mit einer lebendigen Erinnerung.
Mhm.
Und eben so ein Raum hier, dieser Studioraum ist für mich magisch, weil ich bin dann bei dir halt viel in Hamburg.
Ja, stimmt.
Ich darf durch die Bücher in alle möglichen, an alle möglichen Orte reisen. Und das wollte ich dir auch noch erzählen. Bei dem Buch eben, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, hast du dieses Treppenviertel so toll beschrieben.
Ja.
Natürlich musste ich dahin mit meiner Family. Ich habe das Buch eingelesen und gesagt, Leute, ich muss jetzt nach Hamburg und ich muss mir das Treppenviertel selber angucken.
Und hat es dir gefallen?
Oh.
Schön, ne?
So toll.
Ja.
Schlenderst du dann manchmal da so lang?
Ich bin da manchmal, ja. Und auch vor allem in diesem Café, das ja auch vorkommt im Buch, in Lühmanns Teestube. Und das ist, verbinde ich immer, so ein Spaziergang durchs Treppenviertel und Elbstrand und dann zum Schluss Lühmanns Teestube.
Ach, ja, so ist toll.
Ja, ja, ich würde da auch natürlich super gerne leben, aber
Halleluja.
Es könnte ein, zwei Millionen bis drei, vier, fünf.
Ich drück dir die Daumen, dass deine nächsten Bücher, genau, und dass alles verfilmt wird und fette Serien kommen und dann lädst du mich mal ins Treppenviertel ein.
Genau, auf jeden Fall, ja. Ich sag immer, wenn ich groß bin, dann wohne ich im Treppenviertel.
Ach, schön.
Und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft.
Die Sophia, die wissen wollte, wieso es gekürzte Hörbuchfassungen gibt und wer entscheidet, welche Szenen gekürzt werden oder nicht. Und dadurch, dass wir jetzt hier ja auch ein Hörbuchstudio sind, Wortwelt in Berlin, müssen wir das ja auch manchmal machen. Also wir müssen für Einige Verlage dann auch so gekürzte Hörbuchfassungen erstellen. Und das liegt daran, dass halt auf eine MP3-CD, da passen nur unter 8 Stunden drauf.
Ach so.
Und auf eine Audio-CD passen 74 Minuten drauf. Und das ist natürlich auch dann in der Herstellung eine Kostenfrage. Also wie viele CDs will man dann rausgeben? Ich denke mal, über kurz oder lang wird sich sowieso der Download dann durchgesetzt haben. Aber es gibt ja noch die Autos, die MP3-CDs abspielen. Und dann kürzt der Lektor, die Lektorin das Buch ein, so dass es dann auf diese CD-Länge kommt, die dann bestimmt wird. Wie strukturierst du dir deinen Tag, also dass die Muse dich so küssen kann und du so toll schreibst? Lässt du es so fließen oder hast du einen Tipp für uns?
Also es ist so, dass ich meine ersten Bücher immer dann geschrieben habe, wenn ich gerade inspiriert war. Also wenn ich gerade mich die Muse geküsst hatte. Und konnte ich ja auch gar nicht steuern. Also ich konnte sie jetzt nicht darum bitten, bitte küss mich und ich würde jetzt gern schreiben. Also das ist dann eben so passiert, dass ich irgendwas gesehen habe oder gehört habe und das hat mich gerade inspiriert. Und dann habe ich geschrieben und war drin und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und das habe ich aber irgendwann dann wirklich komplett übertrieben und das war dann auch nicht gut. Und beim letzten Buch habe ich mir dann eben einen Arbeitstag geschaffen quasi, wo ich eben jetzt von 9 bis 18 Uhr arbeite und dann eben vormittags dann eher Büroarbeit mache, weil ich bin irgendwie kreativer, je später es ist, ich weiß auch nicht. Und dann vom späten Vormittag bis späten Nachmittag dann eben schreibe. Mhm. Und ich dachte anfangs, das kann gar nicht funktionieren, weil das geht ja nicht so, ich setze mich hin und zack, dann klappt das mit dem Schreiben. Aber es funktioniert auch nicht immer. Aber meistens ist es wirklich so, wenn man sich dazu zwingt. Und jetzt erstmal die ersten 10 Sätze, scheißegal, wie schlecht die sind, trotzdem weitermachen, dann ist man irgendwann halt auch drin. Und für mich hat das echt erstaunlich gut funktioniert und ich war total froh nachher, weil als ich das Buch fertig war, hatte ich nicht diesen riesen Wust geschrieben und ich war auch nicht so fertig. Ich war sonst immer komplett, nachdem ich die Rohfassung vom Buch fertig hatte, komplett am Ende. Mhm. Und das war bei diesem Buch nicht. Mhm. Aber es gibt immer Tage, an denen es halt auch gar nicht läuft.
Ja. Und ist das dann bei dir zu Hause oder hast du einen Ort, wo du hingehst?
Nee, es ist bei mir zu Hause.
Okay, aber das ist ein getrennter Ort, irgendwie, das ist dein Arbeitsraum und da...
Ja, jetzt ja. Mhm. Also wir sind umgezogen und jetzt habe ich einen Raum, wo ich auch wirklich ganz gezielt nur da schreibe und wenn es eine E-Mail beantworten oder Gott weiß was, ich gehe in diesen Raum, um das zu machen. Mhm. Alles, was mit Arbeit zu tun hat, wird da gemacht und nirgendwo anders. Ja, ich würde mir das auch, ich kann mir das voll gut vorstellen, so ein Gemeinschaftsbüro auch, weil mir das so ein bisschen fehlt, weil ich bin eben den ganzen Tag alleine in meinem Arbeitszimmer und mir fehlt so dieses, ich habe ja lange in Büros gearbeitet und mir fehlt dieses unter Kolleginnen kommen und mal einen Kaffee zusammen trinken und so. Mhm. Und ich könnte mir das voll gut und ich suche auch schon so eine Art Gemeinschaftsbüro, mhm, wo ich dann halt mein Zimmer habe und da schreiben kann, aber wo es eben diese Kaffeemaschine gibt, wo man sich trifft und so. Und ich komme eben raus und habe das Gefühl, ich fahre jetzt zur Arbeit.
Ja, ja, das macht was mit einem.
Ja.
Ja, und ich habe jetzt diesen Podcast, Yara trifft, und kann mir diese spannenden Leute einladen, weil ich ja auch recht einsame Arbeit habe, letztendlich in diesem Hörbuchstudio. Hier ist noch eine Frage von der Petra zu uns geschneit. Sie fragt, liest man als Sprecherin das Buch oder Passagen daraus vorher durch, um ein Gefühl für die Geschichte und Figuren zu bekommen? Und das kann ich natürlich nur bestätigen, klar. Also wenn ich das Buch bekomme, wird das komplett von mir vorher einmal durchgearbeitet. Mhm. Früher habe ich es sogar mehrmals durchgearbeitet.
Ui.
Und wie die Zeit es jetzt so zulässt. Es ist ein bisschen hektischer geworden in diesem Hörbuchbereich, weil mittlerweile mit der Veröffentlichung eines Buches kommt auch oftmals jetzt eben das Hörbuch raus. Und da ist es dann manchmal so kurz auf knapp, dass ich dann das, auch gerade wenn es Übersetzungen sind, auch manchmal sogar gar nicht so das Endlektorat kriege, weil das eben zeitgleich erscheinen muss.
Und du überlegst dir dann bestimmt auch vorher, wie du die Figuren sprichst und so, ne?
Genau, ich mache mir dafür Notizen und dann gibt es aber auch einfach diesen Live-Moment.
Ja. Und wenn jetzt ein Hörbuch 15 Stunden dauert, wie lange hast du dann dafür, also wie viele Stunden hast du letzten Endes daran gearbeitet?
Also es gibt die konkreten Tage im Studio, die sind gebucht und dann gibt es eben den Vorlauf. Wann bekomme ich das Skript? Bekomme ich das 8 Wochen vorher oder gar sogar 3 Monate vorher? Das liebe ich, weil dann kann man da immer wieder drin schmökern und es so richtig wachsen lassen. Aber es gibt es auch teilweise halt 4 Wochen vorher oder 2 Wochen vorher.
Und fragst du manchmal, also ich weiß, dass du das bei mir schon mal gemacht hast, aber fragst du manchmal AutorInnen, wie was ausgesprochen wird oder wie die sich irgendwas vorgestellt haben? Weil ich weiß, bei mir hast du einmal gefragt, ob du das durchgestrichene, da war in der Kapitelüberschrift ein Wort durchgestrichen oder 2 und du hattest gefragt, ob du das durchgestrichen quasi lesen sollst oder ob du das überspielen sollst oder so. Das fand ich total gut, dass du das gefragt hast. Mhm. Machst du das öfter?
Ja, also wenn ich den Kontakt zu den Schriftstellerinnen und Schriftstellern habe, schon.
Weil ich habe, gerade wenn ich lese auch total gern Fantasy und wenn da teilweise die Namen, da denke ich, habe ich keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Mhm. Und ich frage mich dann immer, woher die SprecherInnen das wissen, aber wahrscheinlich dann von den Verlagen, ne? Oder von der englischen Hörbuchversion oder so.
Wenn das also wenn es eine Übersetzung ist, dann ist es schon auch so, dass man Gestaltungsfreiheit hat. Ja, noch mal eine Frage zu Social Media. Mhm. Also wie pflegst du das? Machst du das selber oder hast du jemanden, der das für dich macht?
Nee, ich mache das selber. Mhm. Und oft ist es so, wenn es gerade mit dem Schreiben nicht so läuft, dann mache ich Social Media. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass ich mich mit Social Media total verzettele und dass das dann einen viel zu großen Raum einnimmt in meinem Tag. Also ich habe da keine festen Zeiten für. Ich mache es irgendwie so, wie es gerade kommt.
Okay. Und genau, weil es nimmt ja auch viel Raum ein.
Ja. Ja. Und es wird halt auch mehr ja eigentlich durch die neuen Formen. Man macht jetzt ja viel mehr Videos als früher.
Ja.
Und ja, das nimmt schon einen großen Raum ein im Arbeitsalltag doch. Und ich bin ja noch jetzt jemand, der verhältnismäßig wenig auf Social Media postet. Es gibt Leute, die machen, ich weiß nicht, 2, 3 Posts am Tag oder so. Und also mir wurde gesagt, man sollte einen Instagram-Post und 2 Stories machen pro Tag. Und 4 bis 5 TikToks die Woche. Und das ist aber etwas, das kann ich nicht.
Das kann man doch gar nicht leisten.
Nee, gerade diese TikToks, das dauert ewig, so das zu produzieren jetzt. Mhm. Und in der Zeit schreibe ich halt lieber. Aber was ich super gern mache über Social Media, ist eben den Kontakt mit Leserinnen suchen und dann die Kommentare zu lesen und Nachrichten zu lesen und zu beantworten. Das mache ich total gern.
Und an was arbeitest du jetzt gerade, Petra?
Ich arbeite wieder an einer Rom-Com. Und nachdem ich in meinem letzten Roman Morgen mache ich bessere Fehler war, ja so ein bisschen aus Hamburg rausgereist bin, geht es jetzt aber wieder zurück nach Hamburg. Also das Buch spielt in Hamburg und ist also dann wieder komplett Hamburg-Reihe.
Darf ich da fragen? Mhm. War jetzt Morgen mache ich bessere Fehler, zählte das nicht zur Hamburg-Reihe? Oder?
Für mich nicht so richtig. Also für mich war es eher so ein Spin-off. Mhm. Das hat zwar Bezüge zur Hamburg-Reihe und es kommen ja auch, werden Figuren erwähnt, die man aus der Hamburg-Reihe kennt. Und Knut taucht ja auch wieder auf. Aber dadurch, es ist für mich was anderes, weil es eben ja nur in einem sehr kleinen Handlungsspielraum spielt. Das geht ja letzten Endes die Haupthandlung über 3 Tage. Und die sind die ganze Zeit unterwegs und ja so gut wie gar nicht in Hamburg. Deswegen zählt das für mich nicht so richtig dazu.
Und gibt's den Knut wirklich?
Das werde ich immer wieder gefragt. Alle wünschen sich das, aber leider nicht. Nee, den habe ich mir ausgedacht. Aber ich wirklich hätte gerne einen Knut in meinem Leben.
Oh, okay.
Ich habe mal lustigerweise war unsere Balkontür kaputt und dann kam jemand, um die Balkontür zu reparieren und ich mache die Tür auf und vor mir steht Knut. Und ich war so geflasht und er hat dann auch genauso geredet. Also er hat nicht so viel geredet wie Knut und er hat mir auch keine Lebensratschläge gegeben. Aber ich war so fasziniert von diesem Menschen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Knut ist da. Und ich wollte den gar nicht mehr weglassen. Er war, glaube ich...
Hast ihn eingeladen zum Kaffee und Kuchen?
Nee, ich habe ihn ganz viel gefragt. Und er war ganz irritiert und wusste gar nicht, warum interessiert die sich so für Balkontüren?
Unsere Balkontür ist auch kaputt. Dann soll er mal bis nach Berlin reisen.
Ich frage mal meinen ehemaligen Vermieter, wen die da geschickt haben.
Ja, und dann, was ich jetzt mir noch hier notiert hatte vorab, waren diese tolle Zitate zwischendurch, die du da einfach mal so gebierst. Manchmal kannst du nichts machen, außer weiter. Oder so ein Herz hält ganz schön viel aus, das ist zäh. Das passiert dir auch während des Schreibens oder ist das dann, schnappst du das irgendwo auf und hältst es fest und bringst es dann rein in den Roman?
Sowohl als auch. Also Knutsprüche, wenn ich irgendwas lese oder sehe oder mir was einfällt, das könnte von Knut kommen, schreibe ich das auf und wende das irgendwann mal an. Aber manchmal passiert das auch beim Schreiben.
Also dieser Balkonreparateur, den hat man dann vielleicht wiedergefunden im Knut, ja?
Ja.
Aber er weiß nichts von seinem
Glück. Er weiß das nicht.
Nein, okay. Genau, der Knut sagt ja immer, von der Liebe darfst du dich nicht fertig machen.
Genau, das ist sein Standardspruch, genau.
Ja. Aber ist er noch mit Irina zusammen?
Ja, natürlich. Witzig fand ich auch, dass viele geschrieben haben, sie könnten sich gut vorstellen. Also ich hatte, um mal noch eben zurückzukommen, in meinem nächsten Roman wird ein, den männlichen Protagonisten kennt man bereits aus einem alten Buch von mir. Und das hatte ich auf Social Media mal so angeteasert und jetzt ratet doch mal, wer das sein könnte. Und fast alle haben auf Knut getippt. Also alle konnten sich Knut als Held in einer Romcom vorstellen, was ich dachte, fand ich total süß irgendwie. Aber
er hat doch schon seine Liebe
gefunden.
Ja,
dachte ich auch.
Und Irina, die betrügt er doch nicht, oder?
Genau, das dachte ich auch. Nee, Knut ist doch jetzt mit Irina glücklich und das soll auch so bleiben.
Und die... Da gibt es doch diese tollen Brötchen immer, die angegrabbelten.
Genau, ja. Die guten Käsebrötchen.
Die Käsebrötchen, ja.
Ja.
Ja, und was liest du selber gerne?
Also ich selber lese natürlich auch gerne in meinem Genre. Also ich lese gerne Romcoms und Liebesromane im weitesten Sinne. Mhm. Also ich lese zum Beispiel Sophie Kinsella gerne, eine britische Autorin. Mhm. Aber ich lese auch ab und zu Krimis, allerdings keine Thriller. Also das darf jetzt nicht der Psychopathenmörder sein oder so, sondern dann lieber, ich mag zum Beispiel die Bücher von J.K. Rowling, die ja als Robert Galbraith oder ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, Krimis schreibt. Die mag ich total gerne. Mhm. Oder Elizabeth George, so diese klassischen Wer war's und der Kommissar oder die Kommissarin ermitteln. Mhm. Das finde ich total entspannend und das lese ich so als Pause von meinem, von meiner zuckerwattigen Welt, in der ich manchmal bin.
Ja, und was aber ich so auch, zuckerwattig ist das gar
nee,
nicht.
Nee, das stimmt.
Also du benennst ja... Oder deine Reisen gehen ja auch dahin, wo es ein bisschen wehtut.
Ja, das stimmt. Aber ich lese eben auch gerne zuckerwattige Bücher.
Ja.
Aber auch, ich lese zum Beispiel super gern Fantasy.
Ah, und aber schreiben ist...
Irgendwann werde ich das auch machen. Aber ich habe auch schon, arbeite seit Jahren an einer Idee.
Mhm.
Ich traue mich noch nicht so richtig daran, weil das so ein riesen Projekt ist und so auch ja so ein riesen Cut und Genrewechsel und ganz neu und eine ganz...
Unter Pseudonym.
Ja, genau, unter geschlossenem Pseudonym. Ja, ich werde das auf jeden Fall, mache ich das noch. Das, ja, ganz sicher. Das ist eins meiner großen Ziele, ja.
Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Aufenthalt hier in Berlin.
Vielen Dank.
Und freue mich, wenn du irgendwann wiederkommen wollen würdest.
Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielleicht mit dem nächsten Buch, dass wir uns dann explizit das vornehmen, was du da uns dann schenken wirst als Geschichte. Ja, also vielen lieben Dank, dass du da warst. Und
danke, dass ich kommen durfte.
Das war mein Podcast Yara trifft die Bestseller-Autorin Petra Hülsmann. Ich bedanke mich bei Wortwelten Berlin für die Podcast-Produktion, bei Meyers Nachtcafé für die tolle Musik und bei euch allen fürs Zuhören. Schenkt mir gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir in die Kommentare eure Wünsche für zukünftige Folgen. Teilt die Folgen auch gerne über eure Social-Media-Kanäle, wenn ihr Freude daran hattet. Ich sende euch herzliche Grüße aus Berlin und das tiefe Ein- und Ausatmen nicht vergessen.